Gehen wir es an. Sehr schön. Schönen guten Abend, sehr verehrte Damen und Herren. Freut mich, dass zu dem doch etwas, sag mal, sperrigen Thema so viele gekommen sind. Aber es ist ein wichtiges Thema, denn heute geht's ins Herz der Demokratie. Nicht nur in Österreich. Kurz noch ein paar Ordnungssätze. Das eine ist, werden Sie bitte ein Freund des Kepler-Salons. Wir brauchen Sponsoren und Unterstützer, um dieses schöne Talk-Format weiter am Leben zu erhalten. Der Barbetrieb ist offen. Wenn Sie Durst haben, können Sie auch während unserer Plauderei etwas holen. Tun Sie das ungeniert. Und wenn wir nachher in die Diskussion gehen, bitte ich Sie zu warten, bis dann das Mikrofon gereicht wird. Weil nur dann haben wir auch Ihre Frage aufgezeichnet und können unseren heutigen Abend auf kepler-salon.at auch schön dann zum Abrufen bereithalten und man versteht alles. So, damit bin ich bei meinem heutigen Gast. Freue mich sehr, Sie hier begrüßen zu dürfen, Herr Michael Landauer. Er ist
Liedauer.
Entschuldige, Liedauer. Ich bin schon wieder bei den Pferden, bei den Kutschen. Nein, der Michael Liedauer, pardon, ein Everdinger, also einer aus dem Landl und er ist unterwegs, aber in vielen, vielen anderen Ländern, in bisher 15 Ländern in seiner Funktion, zum Teil als Wahlbeobachter. Er ist für die OSZE unterwegs, dort Mitarbeiter in Georgien gewesen und Dänemark, Tunesien, also ein Mann mit viel Reiseerfahrung. Er hat auch gearbeitet für das Studienzentrum für Friedens- und Konfliktforschung und seit 2016 engagiert er sich verstärkt für die zivilgesellschaftliche Arbeitsgemeinschaft Wahlbeobachtung.org. Ja, und was man so erlebt in der Welt mit den verschiedenen Wahlen, deren Beobachtung, aber auch was es in Österreich gilt anzuschauen, wird uns der Herr Liedauer jetzt mitteilen und dann gehen wir in die Diskussion. Willkommen in Linz und stadtfrei.
Also danke Herr Puttinger für die freundliche Einleitung. Ich möchte mich ganz herzlich für die Einleitung zum heutigen Abend bedanken beim Norbert Dravöger und bei den Oberösterreichischen Nachrichten für die Moderation. Sehr freundlich. Ja, ich bin aus Everding. Wir hassen Liedauer, aber wir haben Landauer auch in unserer Ahnengeschichte. Also Sie haben sich da nicht so vergriffen. Ich darf aufstehen, tut mir immer ein bisschen leichter. Also, sehr geehrte Damen und Herren, wir möchten heute Abend zum Thema Wahlbeobachtung und Wahlreformen in Österreich sprechen. Und ich hoffe, das Thema wird sich nicht zu sperrig darstellen. Das kann ganz geschmeidig sein. Aber wir schauen uns das jetzt einfach einmal an. Wie der Herr Puttinger schon gesagt hat, ich beschäftige mich mit dem Thema Wahlreformen in Österreich gemeinsam mit mehreren Kollegen aus internationaler Beobachterperspektive und internationaler Arbeitsperspektive. Wir arbeiten immer wieder in verschiedensten außereuropäischen und auch anderen europäischen Ländern zum Thema Wahlreformen und wollten das eigentlich in Österreich auch mal anfangen, haben 2013 schon damit begonnen, haben damals die Bundeswahlbehörde aufgesucht und gefragt, wie das eigentlich in Österreich ausschaut, zum Thema Wahlbeobachtung. Und das ist gar nicht so einfach, weil Wahlbeobachtung in der österreichischen Wahlgesetzgebung nur bedingt vorgesehen ist. Und die Herren der Bundeswahlbehörde, das sind wirklich hauptsächlich Herren, haben uns 2013 schon gesagt, wenn Sie da was ändern wollen, dann müssen Sie mit dem Parlament reden, weil dort werden Gesetze geändert und das haben wir dann gemacht. Und diesen Prozess, wie kann man sich positionieren zum Thema Wahlreformen und welche Arbeitsschritte braucht es und mit welchen Themen beschäftigt man sich dann, das möchte ich heute gern ein bisschen mit Ihnen gemeinsam beleuchten. Wir haben eine Stunde Zeit für die Diskussion, aber wenn es während meines Vortrags Fragen gibt, bitte jederzeit unterbrechen. Unsere grundsätzliche Frage hier ist die Frage, wie können Sie zivilgesellschaftliche Akteure, Bürger und Bürgerinnen in den demokratischen Wahlprozess einbringen, ohne notwendigerweise mit parteilichem Engagement oder Parteizugehörigkeit das zu verbinden. Und unser Aufhänger aufgrund unseres beruflichen Engagements im Ausland ist das Thema Wahlbeobachtung. Ich spreche heute nicht nur über Wahlbeobachtung, aber das ist unser Ausgangspunkt. Und wenn wir das als Ausgangspunkt hernehmen, dann möchten wir mal kurz, ganz kurz umreißen, was ist das eigentlich, warum macht man das und was geht es denn da? Warum gibt es Wahlbeobachtung. Gibt es vielleicht Meinungen aus dem Publikum zu dem Thema? Warum wird das gemacht? Damit das korrekt abläuft. Ja. Aber warum braucht es da Beobachter? Weil es nicht immer korrekt abläuft. Genau. Andere Ideen. Genau, ganz wichtiges Stichwort dabei ist die Unabhängigkeit der Beobachter, dass die nicht parteilich nominiert sind oder sonstige Interessensgruppen sind, sondern dass es unabhängige Beobachter gibt, entweder seitens internationaler Organisationen, die im Ausland arbeiten, oder seitens nationaler Organisationen. Und deshalb braucht es da dritte Parteien und Kräfte, die sich ein unabhängiges Urteil bilden. Und das trägt in sehr vielen verschiedenen Kontexten einfach zu Vertrauensgewinn im Wahlprozess bei. Da geht es nicht nur um Anschwärzen oder was schlecht machen, sondern das stärkt grundsätzlich den Prozess. Und das hat man letztes Jahr in Österreich eigentlich ganz gut gesehen, dass das bei uns vielleicht auch brauchbar wäre. Das ist kein Instrument nur für sogenannte Bananenrepubliken, wie das letztes Jahr in der österreichischen Presse thematisiert worden ist, sondern kann durchaus auch ein Thema in europäischen westlichen Demokratien sein. Wahlbeobachtung als solches kennen wir heutzutage als internationales Politikfeld. Es gibt im Wesentlichen 2 bis 3 aus unserer europäischen Perspektive große Organisationen, die internationale Wahlbeobachtung betreiben. Für die habe ich alle in unterschiedlichen Positionen gearbeitet. Für uns gibt es da im Wesentlichen die EU und dann die OSZE. Die OSZE, das wissen Sie, ist die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Und der Unterschied zwischen diesen beiden Organisationen für internationale Wahlbeobachtung besteht im Wesentlichen darin, dass die EU das als außenpolitisches Instrument betreibt. Das heißt, die EU entsendet internationale Wahlbeobachter in Drittländer, nach Afrika, nach Asien, nach Lateinamerika. Bei der OSZE ist es anders. Die OSZE beobachtet Wahlen innerhalb ihrer eigenen Mitgliedsländer. Und da gehört Österreich, Deutschland, Schweden, Norwegen, Großbritannien genauso dazu wie Tadschikistan, Georgien oder die Mongolei mittlerweile. Parallel zum Feld internationale Wahlbeobachtung hat sich in den letzten 20, 30 Jahren nationale Wahlbeobachtung als sehr übliches Betätigungsfeld zivilgesellschaftlicher Organisationen international etabliert, oft sehr stark von westlichen Ländern unterstützt. Und ich habe mit mehreren solchen Organisationen im Ausland gearbeitet. Und das sind dann eben nicht internationale, sondern nationale, unabhängige Gruppen, die ins Wahllokal gehen und sich den Prozess anschauen und so ihre Meinung dann dazu abgeben. Meistens mit Berichten und Statements, die auf Reformen abzielen, unmittelbar nach dem Wahltag. Aber das ist auch oft ein Missverständnis, das so ein bisschen kursiert in den Medien. Wahlbeobachtung bezieht sich nicht nur auf den Wahltag. Natürlich ist der Wahltag der Höhepunkt des demokratischen Prozesses. Der Wahltag ist der Höhepunkt des Wahlprozesses. Da geht es um was, da gehen die Leute ins Wahllokal, da geht es darum, wie läuft es dort ab und so weiter. Aber der Wahlprozess ist natürlich viel länger. Und man spricht international im Jargon vom sogenannten Electoral Cycle, von Phasen, von Wahlvorbereitungen und legalistischen Veränderungen im Wahlprozess, die in der Öffentlichkeit normalerweise überhaupt nicht sichtbar sind, außer es gibt Referenten zu großen Themen und Vorbereitungsphasen, die erst mit dem Wahlkampf öffentlich werden, obwohl die Wahlvorbereitungen schon länger beginnen. Und normalerweise beschäftigen sie Wahlbeobachter mit längeren Phasen und nicht nur mit dem Wahltag. Und auf welcher Basis macht man das eigentlich? Das ist ja nicht einfach so aus der Luft gegriffen, sondern normalerweise funktioniert Wahlbeobachtung auf der Basis internationaler Verträge oder internationaler Übereinkommen und Abkommen. Und das Wichtigste aller dieser internationalen Übereinkommen ist die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Und in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte im Artikel 21 steht das Recht auf periodische, allgemeine, gleiche und geheime Wahlen drinnen. Das ist die Bottomline, das ist das Grundprinzip. Und diese vier Prinzipien sind so die Kernstücke dieses Paragraphen. Wer kann mir erklären den Unterschied zwischen allgemein und gleich? Allgemeines Wahlrecht und gleiches Wahlrecht. Genau. Genau das ist der Unterschied. Genau das ist der Unterschied. Alle, die per Wahlrecht zur Wahl zugelassen werden, alle haben das gleiche Recht und jede Stimme wiegt gleich viel. Das heißt nicht, dass es immer nur eine Stimme sein muss. In Deutschland hat jeder Wähler zwei Stimmen. Ja? Es gibt unterschiedliche Wahlsysteme, aber gleich muss es sein. Dieses Prinzip der internationalen Menschenrechte ist in weiteren internationalen Verträgen weiterentwickelt worden, vor allem im sogenannten internationalen Zivilpakt und aber auch in regionalen Vereinbarungen. Und die OSZE, und damit trifft uns das in Europa, hat so eine regionale Vereinbarung, die basiert auf dem sogenannten Kopenhagen-Dokument aus dem Jahre 1990. Und in Paragraphen 8 dieses Dokuments wird explizit internationale und nationale Wahlbeobachtung für alle Mitgliedsländer gleich empfohlen. Das machen aber nicht alle gleich. Und in Österreich ist es so, dass dieser Paragraph erst seit 2007 teilweise umgesetzt wird, aber nur teilweise. In Österreich ist es so, dass internationale Wahlbeobachtung seitens der OSZE erlaubt ist. Das heißt, auch immer wieder eingeladen wird, so auch wieder in diesem Jahr, zur Wahl zu kommen. Nationale Wahlbeobachter aber im Rechtsrahmen nicht vorgesehen sind. Das heißt, wenn uns wir als internationale Wahlbeobachter, die sonst für Österreich im Ausland arbeiten, wenn wir das daheim machen wollen, gibt es keinen Rechtsrahmen dafür. Und das ist ein Paradoxon, das wir aufgreifen würden. Das ist nicht überall gleich in Europa, da gibt es unterschiedliche Prinzipien. In Deutschland beispielsweise ist es so, dass das dort auch nicht in der Wahlgesetzgebung festgelegt ist, aber in Deutschland ist die Auszählung öffentlich. Da kann jeder hingehen. Und auf der Basis, obwohl es auch nicht im Recht drinnen steht, kann jeder Wahlbeobachtung betreiben, weil der Zugang offen ist. In Österreich ist das de facto nicht der Fall und Österreich erfüllt daher dieses internationale Übereinkommen nicht. Was macht man jetzt, wenn man denkt, das soll sich ändern? Und wo geht man da hin und mit wem redet man da? Und wir haben uns da seit vergangenem Jahr doch einiges andauern und haben das hauptsächlich in Wien betrieben und sind quer durch die Institutionen marschiert und haben versucht, mit diesem Anliegen verschiedene Türen zu öffnen und führen das im Moment weiter fort. Wir haben in Wien Interviews mit verschiedensten Behörden geführt, allem voran der Bundeswahlbehörde, aber auch mehrere Experteninterviews geführt mit verschiedenen Verfassungsrechtlern. Wir haben die Verfassungssprecher aller Parlamentsparteien getroffen, wir haben den Rechnungshof getroffen, wir haben Vertreter des Bundeskanzleramts und der Parlamentsmitarbeiter getroffen und andere zivilgesellschaftliche Organisationen und so weiter und haben deren Meinungen gemeinsam mit unserer Textlektüre und Arbeitserfahrung zusammengefasst, haben letztes Jahr im Herbst ein Diskussionspapier geschrieben und haben das dann herumgereicht unter unseren Gesprächspartnern und daraus ist entstanden ein Vorschlagskatalog mit 37 Empfehlungen zur Verbesserung der österreichischen Wahlprozesse und den haben wir zu Beginn des Jahres dem Parlament vorgelegt. Es wäre vorgesehen gewesen, dass nach dem ganzen Drama des letzten Jahres, nach Verfassungsgerichtshofsurteil und Wiederholung der Aufhebung der Stichwahl, Wiederholung der Stichwahl, Klebergate und so weiter. Es ist letztes Jahr, hat sehr viel Interesse für dieses Thema gegeben und deswegen sind uns da die Türen offen gestanden. Und es hat wirklich eine Absichtsbekundung seitens der Regierungsparteien gegeben, dass in diesem Jahr ein tiefergehenderer Wahlprozessreform stattfinden sollte im Parlament, der über die Ermöglichung der Bundespräsidentenstichwahlwiederholung hinausgeht. Aber dann war Januar und es hat dann doch nicht stattgefunden, das ist ja österreichisch. Man sagt, da gibt es dann einen Ausschuss und dann gibt es aber keinen Ausschuss. Und es war spätestens dann vom Tisch, wie klar war, dass Neuwahl geben wird. Ja? Und uns ist es jetzt zu diesem Zeitpunkt wichtig, dass das Thema aber nicht einfach wegstirbt. Es gibt nach wie vor Reformbedarfe, die nicht einfach weg sind, die sie intensiv damit befasst werden müssen. Und wir treten gemeinsam mit anderen Organisationen, hauptsächlich in Wien, dafür ein, dass Wahlprozessreformen Teil der nächsten Regierungsvereinbarung sein sollten. Dazu verwenden wir den Vorschlagskatalog, den wir erstellt haben. Wir machen womöglich Medienarbeit. Wir freuen uns, wenn verschiedenste Medien Interesse an dem Thema finden. Wir publizieren teilweise wissenschaftlich zu dem Thema und organisieren mehrere öffentliche Veranstaltungen. Jetzt aber zu den Themen an sich. Welche Reformthemen gibt es da eigentlich? Wie sehen wir das? Und was tritt in der Begutachtung der österreichischen Prozesse im internationalen Vergleich zutage? Ich werde mir jetzt ein paar Themen vorstellen. Ich möchte manche von denen vielleicht nur anreißen und wir können uns dann in der Diskussion mehreren oder allen oder einzelnen dieser Themen genauer widmen. Erstens einmal thematisieren wir mit dem Vorschlagskatalog, dass die internationalen Empfehlungen seitens der OECD nicht vollständig umgesetzt werden. Ich sage Ihnen jetzt gleich, was die internationalen Empfehlungen betrifft. Betrifft es zum Beispiel, ja, das wissen wir seit 2010 und wieder seit 2013 und wieder seit 2016, dass die OECD empfiehlt, es sollte nationale Wahlbeobachtung geben. Gibt es aber nicht. Ja. Es gibt aber Bereiche, wo das nur viel schwerwiegender ist. Vor allem, wenn es den Bereich Parteienfinanzierung und Wahlkampffinanzierung betrifft. Über das können wir noch separat extra reden. Aber da kann man einen interessanten Prozess verfolgen, dass nach den OECD-Empfehlungen 2013 die österreichische Gesetzeslage sich diesbezüglich geändert hat. Es sind sogar neue Institutionen geschaffen worden, nämlich der unabhängige Parteientransparenzsenat. Aber trotzdem sind viele dieser Empfehlungen noch nicht umgesetzt worden. Und wir sagen, die internationalen Empfehlungen, die müssen einfach umgesetzt werden. Wir sprechen uns für eine allgemeine Vereinfachung der Wahlgesetzgebung aus. Grundsätzlich ist die österreichische Wahlgesetzgebung besteht aus mehreren Gesetzen und mehreren Textteilen, die nicht sehr zugänglich sind. Alles kreist rund um den großen Block der Nationalratswahlordnung. Andere Gesetze wie die Bundespräsidentenwahlordnung beziehen sich darauf. Dieses Gesetz ist im Laufe der letzten 20 Jahre immer wieder nivelliert worden. Und ist immer komplizierter worden und verschachtelter worden. Und es steht sehr viel auf der Ebene des Gesetzes drinnen, das eigentlich in untergeliegnete Verordnungen gehören wird und nicht in das Gesetz selbst, weil es auch ganz schwierig zum Ändern ist. Also da sprechen wir uns für eine Vereinfachung aus, die auch die Leserschaft und die Lesbarkeit dieses Textes erhöhen sollte. Das Wahlsystem als solches kann man debattieren. Sie wissen, in Österreich haben wir ein dreistufiges Wahlsystem von Regionalwahlkreisen über Länderwahlkreise und auf Bundesebene. Da gibt es unterschiedliche Mechanismen, die damit zusammenhängen. Die Vorzugsstimmen beispielsweise, die Größe der Wahlkreise. Das könnte man alles thematisieren. Ein Element, das wir dabei rausnehmen, ist stärkere Frauenpartizipation. Manche Länder haben beispielsweise in ihren Parteilisten ein sogenanntes Reißverschlusssystem, wo an einer Stelle ein Mann steht und dann wieder eine Frau und dann wieder ein Mann und dann wieder eine Frau und dadurch die Frauenpartizipation im Parlament insgesamt erhöht wird. In Österreich gibt es mittlerweile nicht nur mehr eine Partei, glaube ich, die das auf der eigenen parteiinternen Liste umsetzt, aber es ist nicht verpflichtend. Ein weiteres Thema, das letztes Jahr stark in den Medien war, weil wir so knappe Resultate gehabt haben, und das wird wieder passieren, ist die Briefwahl. Bei der Briefwahl gibt es mehrere Themen, die mit Transparenz und Nachvollziehbarkeit und auch Schnelligkeit des Prozesses zum tun haben. Wir haben immer wieder davon gehört, dass es Probleme bei der Briefwahl in Pflegeheimen gibt, beispielsweise wenn es um Transparenzmaßnahmen geht. Wir wissen von Auslandsösterreichern, dass die keine Möglichkeit haben, bitte lassen Sie das auf der Zunge zergehen, Auslandsösterreicher haben keine Möglichkeit nachzuvollziehen, ob ihre Stimme angekommen ist. Die wissen nicht, ob die gewählt haben. Und es gibt immer wieder Fälle, wo Stimmen einfach auf dem Postweg verloren gehen. Das System ist auch so, dass nach wie vor Briefwahlkarten insbesondere, aber nicht nur aus dem Ausland, teilweise erst nach dem Wahltag eintreffen. Deswegen werden wir auch heuer wieder nicht am 15. Oktober, sondern erst einige Tage danach ein fertiges Wahlresultat haben. Das könnte man beschleunigen. Das müsste man eigentlich am Abend des Wahltages wissen und die Briefwahlstimmen müssten am Wahltag in die Auszählung mit einbezogen werden. Sonst hat man immer eine eigene Klientel, die ein eigenes Resultat liefert und wenn es knappe Resultate gibt, dann schwingt dieses Klientel dann womöglich nur das Ergebnis rundherum und das könnte man sich alles sparen. Das konnte man sich technisch damit sparen, dass man die Briefwahl stärker an den sogenannten zentralen Wählerregister knüpft, der mittlerweile im Parlament Beschlusssache ist, der eigentlich für 2018 eingeführt werden sollte, ist aber jetzt noch nicht passiert. Transparenz der Wahladministration, nur ganz kurz. In Österreich sind die Protokolle der Bundeswahlbehörde nicht öffentlich einsehbar. Die Sitzungen sind geschlossen. Das kann sich keiner anschauen, über was die reden. Und eine Mindestanforderung wäre, dass die Protokolle öffentlich gemacht werden. Eine gute Praxis, die international besteht, in Österreich nicht. Das Thema Wahlkampf und Parteienfinanzierung. Herr Buttinger hat vorher schon gesagt, das möchte man gern besprechen. Sehr interessant, wie das in Österreich läuft. In Österreich gibt es ein System, wo Parteien und somit implizit Wahlkämpfe sehr stark aus öffentlichen Geldern gefördert werden. Interessanterweise gibt es seit, glaube ich, 2013 eine Deckelung für Wahlkampfausgaben. Das sind 7 Millionen Euro. Und der gilt für jede Wahl. Das heißt, ob das jetzt eine Bundespräsidentschaftswahl ist oder eine Nationalratswahl oder eine Landtagswahl oder eine Europawahl, die Deckelung ist immer gleich. Das ist total unverhältnismäßig, weil für manche Wahlen wird das nicht ausreichen und für manche Wahlen ist es einfach viel zu hoch. Es gibt mehrere Umgehungsmechanismen für Parteien- und Wahlkampffinanzierung. Es gibt unklare Fristenlegungen, es gibt sehr unklare Offenlegungszeiträume. Parteien, die jetzt ihre Wahlkämpfausgaben tätigen, müssen das nicht gleich nach der Wahl offenlegen oder gar vorher, sondern bis zu 1,5 Jahre später. Da interessiert das keinen mehr. Und die Sanktionen, das war sehr interessant geworden von dem Wahlkampf, wo das Team Stronach eingestiegen ist, die Sanktionen, die es dann gibt, sollte man die Wahlkampfausgaben überschreiten, sind nicht sehr schmerzhaft. Das heißt, Parteien können das ganz bewusst überschreiten. Mehrere Themen, die damit zusammenhängen. Interessantes Thema, auf das wir erst kürzlich gestoßen sind, deswegen ist es noch nicht im Vorschlagskatalog, kommt aber rein, ist das gleiche Wahlrecht für Menschen mit Behinderung. Österreich ist da eigentlich ein Vorzeigebeispiel. Österreich macht es schon sehr gut und hat auf der Basis der UN-Behindertenrechtskonvention das Wahlrecht für Menschen mit Behinderung schon sehr stark in die Praxis der Wahldurchführung eingebracht. Aber das gleiche Recht auf gleichen Zugang für Menschen mit Behinderung ist noch nicht in der Nationalratswahlordnung verankert. Und das ist ein Thema, das seitens einschlägiger zivilgesellschaftlicher Organisationen auch thematisiert wird. Jetzt habe ich übersprungen den Wahlbeisitz. Da können wir uns auch gern während der Diskussion nur ein bisschen näher dazu widmen. Alle Parteien, mit denen wir in Wien gesprochen haben, haben mehr oder weniger klar gesagt, dass einer früher oder später die Beisitzer ausgingen. Das geht sich nicht mehr aus. Das System des österreichischen Wahlbeisitzes kommt aus einer Zeit, wo es zwar vielleicht drei Großparteien gibt und die nominieren gegenseitig ihre Beisitzer und so hält sie das Kontroll- und Transparenzmoment im Wahllokal in der Waage. Das System haben wir aber nicht mehr. Und das Interesse, für eine Partei ins Wahllokal zu gehen und diesen Dienst zu verrichten, das haben immer weniger Leute. Wir finden, das sollte man öffnen, zumindest teilweise, und positiv besetzen. Und entweder Studierenden als Praktikumsmöglichkeit oder Jungwählern als Möglichkeit, da mitzuwirken, die Möglichkeit geben, diesen Wahlbeisitz einfach attraktiver zu gestalten. Dazu wissen wir, dass Wahlbeisitzende quer durch Österreich unterschiedlich entlohnt werden. Da gibt es alles zwischen einem Wurstzimmerl und 240 Euro für einen Tag. Es gibt ungleiche Öffnungszeiten quer über das ganze Bundesgebiet, was zu unterschiedlichen Auskünften führt, Auskunftszeiten führt, und das gehört einfach vereinheitlicht. Das steht nicht gut da. Und ich habe schon die Erstwähler erwähnt. Interessanterweise, und damit ist Österreich wirklich eine Ausnahme, international und auch in Europa, wir haben jetzt seit mittlerweile 10 Jahren das Wahlrecht für 16-Jährige eingeführt und wir sind im Zuge unserer Recherchen draufgekommen, es gibt kaum explizite Bildungsmaßnahmen für Erstwähler. Das heißt, wir haben für Jugendliche und insbesondere solche, die vielleicht dann zu dem Zeitpunkt nicht mehr im Schulsystem stehen, weil AHS ist das vielleicht abdecken und vielleicht nicht, aber insbesondere für Lehrlinge, es gibt dann kaum mehr ein Angebot für Erstwähler. Und es kann sein, dass die zum ersten Mal bei einer Bundespräsidentschaftswahl wählen oder bei einer Kommunalwahl wählen oder bei einer Nationalratswahl wählen. Und das trifft ja so wie 16 werden. Aber die werden nicht wirklich vom Bildungssystem aufgefangen. Ja, da haben wir jetzt, glaube ich, einige Themen, die wir dann in der Diskussion aufgreifen können. Hier gebe ich Ihnen einfach als Referenz nur ein paar Links mit auf den Weg von uns und anderen Organisationen, die sich mit dem Thema beschäftigen. Und ich lese es vor, dann kann man es besser nachvollziehen. Es gibt eine ganz tolle Wiener Initiative von einem Kärntner, der heißt Dieter Ziernig. Die machen neuwahl.com. Die machen sehr viel Umfragen und Stimmungsbarometer, aber vor allem sogenannte Voter Education, Wählerinformations- und politische Bildungsprogramme. Die haben ein Kartenspiel entwickelt, das heißt Elefantenrunde. Da kann man mit Schülern beispielsweise die Spitzenkandidaten durchspielen und sie über deren Positionen informieren. Sie kennen wahrscheinlich schon Wahlkabine.at. Da kann man online seine eigenen politischen Präferenzen ein bisschen durchtesten. Die Plattform Informationsfreiheit.at hat dann sich spezialisiert in den letzten Wochen erst auf eine Plattform, die heißt Parteispenden.at. Die haben sich wirklich spezialisiert auf das Thema Transparenz in der Parteienfinanzierung und Wahlkampffinanzierung, und das sind da die Spezialisten. Und dann gibt es noch Kollegen von offenewahlen.at, die beschäftigen sich hauptsächlich mit Datentransparenz und Informationsfluss im Wahlsystem, sind auch mit der Bundeswahlbehörde mittlerweile in Kontakt. Und dann möchte ich nur erwähnen, die Seiten unsereverfassung.at und meineabgeordneten.at, das sind Maßnahmen, die teilweise von Parlamentsmitarbeitern betrieben werden und die den Wählern und Wählerinnen die Prozesse in Wien ein bisschen näher bringen. Wer sich unsere Vorschläge im Detail näher zu Gemüte führen möchte, und mittlerweile haben wir das auch über das Zentrum Polis als Ressource für Lehrer und Lehrerinnen, so dass das auch für den Unterricht verwendet werden kann. Unser Vorschlagskatalog mit einer geschickten Zusammenfassung, so auf 4 bis 5 Seiten, dass man nicht alles lesen muss, ist von unserer Webseite downloadbar. Und wir sind momentan im Prozess und möchten nur gern das Thema mehr in die Medien kriegen und haben noch vor dem Wahltag am 3. Oktober in Wien eine größere Podiumsdiskussion mit mehreren dieser erwähnten Organisationen, wo wir das Thema der Notwendigkeit von Wahlprozessreformen nur mehr thematisieren möchten, aus unterschiedlichen Blickwinkeln, und damit noch vor dem Wahltag die Forderung formulieren, dass es in der nächsten Legislaturperiode Wahlprozessreformen geben soll und dass zivilgesellschaftliche Akteure da daran beteiligt sein sollen. Damit sage ich einmal Danke für die Aufmerksamkeit und ich stelle mich gern der Diskussion.
Bitte, Herr Lieder. Danke. Danke sehr. So, Damen und Herren, jetzt sind Sie dran und da geht auch schon die erste Hand in die Höhe. Bitte hier das Mikrofon zu liefern. Bitte sehr, Ihre Frage.
Ja, ich habe eine Reihe von Fragen.
Bitte.
Wie ist die gesetzliche Grundlage für Ihre Tätigkeit? Wie viele Wahlbeobachter gibt es? Was für eine Qualifikation für den Einzelnen ist erforderlich? Sind Sie irgendwie in einem Verein oder Behörde oder irgendwie organisiert? Und wie gehen Sie praktisch vor? Gehen Sie zu einer Wahl und sagen, ich möchte euch beobachten? Oder wie spielt sich das ab? Was gibt es da für gesetzliche Grundlage?
Klärungsfrage dann zur Beantwortung. Meinen Sie in Österreich oder in anderen Ländern?
Ich rede zunächst einmal von Österreich.
Okay.
Danke.
Die Fragen sind da, jetzt kommen die Antworten. Mhm.
Soll ich es gleich beantworten oder dann mal sammeln? Ja, danke für die Frage. Also das gibt mir die Möglichkeit, dass ich das nochmal besser klar machen kann. Es gibt keine gesetzliche Grundlage in Österreich. Wir können in Österreich nicht als Wahlbeobachter in Wahllokale gehen, weil das in der österreichischen Wahlgesetzgebung nicht vorgesehen ist. Nur internationale Organisationen und nur die OSZE und auch nicht der Europarat oder andere internationale Organisationen, weil die stecken auch nicht drinnen, dürfen in Österreich Wahllokale betreten. Und auf welcher Basis haben wir das bisher gemacht? Ja? Wir haben das bisher auf der Basis von Experteninterviews in Wien gemacht und ich muss wirklich dazu sagen, wir haben zu diesem Thema sehr gutes Gehör gefunden. Wir sind sowohl von Parlamentsparteien als auch wie erwähnt mehreren Bundesbehörden eingeladen worden, uns zusammenzusetzen und Gespräche zu führen und Interviews zu führen. Und die haben auch den Vorschlagskatalog teilweise mit großer Aufmerksamkeit entgegengenommen. Das betrifft auch mehrere Universitätsprofessoren in Wien und anderswo. Aber das ist alles auf ehrenamtlicher Basis. Ja? Wir sind im Moment 4 Personen, die das als Arbeitsgemeinschaft betreiben. 3 von denen hat man am Anfang auf einem Foto gesehen und mehr sind wir nicht. Wann das Ganze einmal rechtlich verankert würde, dann könnte das andere Organisationsformen annehmen. Dann kann man daran denken, macht man wirklich was in Wahllokalen beispielsweise. Und da geht es jetzt gar nicht so sehr um die Notwendigkeit, dass so und so viele Wahllokale in Österreich für Wahlbeobachter geöffnet werden müssen. Es geht ums Prinzip, dass es möglich sein sollte, dass Dritte sich das im Detail anschauen können. Der Kollege Rabitsch, der auf einem der Bilder drauf war, der ist aus Innsbruck, der wollte schon vor mehreren Jahren als Unilektor ein gemeinsames Projekt mit einer Studentengruppe oder mit einer FH-Gruppe machen, wo die gemeinsam ins Wahllokal gehen und das analysieren, was da passiert, das für Seminararbeiten verwenden beispielsweise, ist nicht möglich. Es ist in Österreich nicht möglich. Genau. Ja, so in der Luft schweben kommen wir uns gar nicht vor, aber es ist so. Wir organisieren uns jetzt als Verein, wir sind eine Arbeitsgemeinschaft, wir machen das alle ehrenamtlich und bringen einfach gern unsere Erfahrung aus dem Ausland und unser Herz und unser Interesse für das Thema in Österreich ein. Wir haben wirklich schon offene Ohren dafür gefunden in Wien, aber wir finden, das Ganze sollte rechtlich verankert werden. Danke.
Okay. So, bitte. Kurz, Herr Brettl, gell? Bitte.
Aha, gut. Ihr kennt euch schon.
Wir kennen uns schon. Wir haben schon eine langjährige Beziehung. Herr Brettl fängt gern bei Adam und Eva an, aber wir versuchen das jetzt mal.
Eine Wahl beginnt bei der Erstellung der Wahllisten. Mhm. Diese nennt man Wählerverzeichnis und in dieses werden nur solche Personen, die eingetragen, die neben dem Alter und der Geschäftsfähigkeit den ordentlichen Wohnsitz erfüllen. Und dieser ordentliche Wohnsitz ist im Allgemeinen in der Vergangenheit ein großer Streitpunkt gewesen. Also wie ich einmal bei einer Volkszählung im Bereich der Stadt Linz tätig war, da habe ich mich nur so gewundert, was also als ordentlicher Wohnsitz angegeben worden ist, weil das ja auch finanzielle Konsequenzen in Bezug auf gewisse Abgaben hat. Mhm. Ne? Und ich möchte darauf hinweisen, dass nach einer Auskunft, die mir ein Jurist gegeben hat, der für das Thema zuständig wäre, der hat gesagt, sowohl im Bereich der Stadt Linz als auch der Stadtgemeinde Leonding, wo ich wohne, sind vom Verfassungsgerichtshof alle Verfahren in Bezug auf die Rechtswidrigkeit solcher Angaben um den ordentlichen Wohnsitz abgeschmettert worden.
Frage?
Frage. Wie könnte man das verbessern? Wäre die Zurückziehung gewisser Abgaben eine Lösung? Mhm. Und ich hätte auch noch eine zweite Frage.
Zu der kommen wir später. Schauen wir uns mal die erste.
Okay, ja, danke, dass Sie das aufbringen. Das Thema, das Sie da anreißen, Herr Brettl, könnte vielleicht in den nächsten Wochen noch mal politisch brisanter werden, weil er kürzlich medial bekannt worden ist, dass einer der Spitzenkandidaten bei seiner Mutter im dritten Wiener Gemeindebezirk gemeldet ist, dort aber sicher nicht wohnt. Und vielleicht wird das noch mehr ein interessantes Thema. Aber grundsätzlich sind Fragen des Eintrags in den Wählerregister momentan sozusagen under review, weil die Einführung des zentralen Wählerregisters Beschlusssache ist. Das heißt, das wird, also vielleicht kurz zur Erläuterung, in Österreich ist es so, dass die Austragung von Wahlen im Wesentlichen auf den Schultern und mit der Arbeitsleistung der Gemeinden passiert. Ja? Das heißt, die Gemeinden erstellen auf der Basis ihrer Melderegister sukzessive von unten den Wählerregister. Ja? Und die Bundeswahlbehörde hat da nur sehr wenig Einfluss drauf. Und die Einführung des zentralen Wählerregisters sollte das ändern. Und sollte das ändern, dass man auch zentral diesen Wählerregister besser abrufen kann, ja? Und aktualisieren kann. Und ich glaube, im Zuge dieses Prozesses könnten Sie dann solche Fragen wie der Ortsangehörigkeit oder der Zugehörigkeit zu gewissen Wahlsprengeln neu stellen. Aber wie das jetzt genau ist, was es die finanziellen Belange betrifft, das weiß ich leider nicht.
Okay, bitte sehr.
Sie haben erst viele Punkte aufgezählt, ja, die für die Wahlbeobachtung interessant sind. Sind die Punkte gleichwertig nebeneinander oder gibt es da Prioritäten?
Mhm. Ja,
Best of three, bitte.
Best of three kann ich machen. Ja. Aber ich erkläre Ihnen vielleicht ganz kurz die Reihenfolge, die Logik der Reihenfolge der Punkte, die ich erwähnt habe. Wenn internationale Wahlbeobachter, so wie die OSZE nach Österreich oder so wie die EU nach Nepal kommen, gehen die einen ganz klaren Katalog von Themenbereichen durch. Und der umfasst normalerweise die Wahladministration, die Wahlgesetzgebung, die Parteien- und Wahlkampffinanzierung, den Wahlkampf, die Medienlandschaft und den Bereich Beobachtung. Und dann gibt es nur ein paar Themen dazwischen. Aber das sind die großen Blöcke. Und wenn man sich internationale Beobachterberichte zu Wahlen anschaut, dann sind die alle mehr oder weniger nach diesen Themen gleich strukturiert. Und wir haben unseren Bericht für Österreich nach dem gleichen Modell erstellt. Wir haben unsere Empfehlungen natürlich nicht irgendwie aus der Luft gegriffen, sondern unsere Empfehlungen bauen auf bestehenden OSZE-Empfehlungen für Österreich auf und folgen ungefähr der gleichen Reihenfolge. Wir haben aber ein paar Kernthemen, die wir finden, relativ einfach zu klären wären und die einfach auf eine grundsätzlich mehr Transparenz und Offenheit des Wahlprozesses abzielen. Und die sind Nummer 1, der Beisitz. Wir glauben, das derzeitige Beisitzsystem ist auf Dauer nicht haltbar. Und es wäre eine klasse Maßnahme, wenn man den Beisitz öffnet und damit insbesondere Jungwähler abseits von Parteizugehörigkeit aktiver und positiv besetzt in den Wahlprozess einbringt. Nummer zwei, und das ist ein ganzes Feld von Themen, ist die Parteien- und Wahlkampffinanzierung. Da gibt es wirklich mehrere Bereiche, wo Österreich hinten nachhinkt, wo es viel Grauzonen und Umgehungsmechanismen gibt. Und ich glaube, da könnten Sie österreichische Wähler und Wählerinnen erwarten, dass ihre politischen Vertreter das genauer regeln. Drittens, die Briefwahl. Die Briefwahl funktioniert nicht richtig. Und es gibt immer wieder Probleme, da gibt es mehrere Teilbereiche davon, Pflegeheime sind eins, die Auslandsbriefwahl ist eine andere und wir finden, das kommt jetzt mit der Einführung des zentralen Wählerregisters eigentlich relativ einfach adressiert werden, ohne dass wir jetzt Electronic Voting einführen müssten, weil das steht nicht wirklich zur Debatte und für das gibt es auch keine Mehrheit. Aber als Querthema, das da so durchspielt, ist Vereinheitlichung, Vereinfachung, mehr Transparenz und vielleicht als Detailpunkt, den ich nur anfügen möchte zum Thema Beisitz, ist vereinheitlichte Eröffnungszeiten und vereinheitliche Entlohnung. Ich meine, das muss einfach nicht sein, dass Leute, die quer durch Österreich an dem Tag die gleichen Aufgaben erfüllen, unterschiedlich bezahlt werden und unterschiedlich lang und unterschiedlich kurz arbeiten. Das Wahllokal gehört zum gleichen Zeitpunkt zugesperrt und dann fangen alle zum Ausziehen an. Das wäre das sehr einfache Maßnahme.
Demokratie in einem System, das wir haben, darf ja durchaus mal was kosten bei diesen Dingen. Ne? Mhm. Aber weil Sie gesagt haben, das Wichtigste ist, die Wahlbeobachtung auch zuzulassen, sozusagen in Österreich. Ich kann mir vorstellen, dass es hier einige entscheidende Menschen gibt in Österreich, die für dieses ein bisschen Affront ist, zu sagen, zuzulassen, Österreich sein und Wahl zu beobachten, weil wir sind ja die Guten und wir sind ja da sehr perfekt. Gibt es diese Leute, die vielleicht dadurch empfinden, wir wären eine Bananenrepublik, nur durch die Beobachtung sozusagen?
Natürlich gibt es die. Und das hat man letztes Jahr ja in der Presse gehört. Letztes Jahr hat es wirklich während des Bundespräsidentschaftswahlprozesses Politiker gegeben, die gesagt haben, Österreich braucht jetzt zuerst internationale, nicht nationale, internationale Wahlbeobachtung seitens mehrerer Parteien. Und andere sehr prominente Politiker haben gesagt, wir sind eine Bananenrepublik. Und ich glaube, das hat was mit der Wahrnehmung von Wahlbeobachtung zu tun. Wahlbeobachtung braucht nicht als Strafmaßnahme oder Kontrollmechanismus verstanden werden. Das kann man positiv besetzen. Das soll man positiv besetzen und mehr mit der Offenheit des Wahlsystems verbinden und sagen, ja, bei uns funktioniert alles so gut, dass wir das durchaus beobachten lassen und damit ein gutes Beispiel und ein Rollenmodell für andere Länder sein können, wo Österreich implizit durch die Mitgliedschaft in internationale Organisationen das womöglich einfordert. Weil sonst kommen wir auf eine Ebene, wo es doppelte Standards gibt. Ja, wenn Österreich und andere EU-Länder Wahlbeobachtung außerhalb Europas fordern, das aber selbst nicht einmal in der Gesetzgebung ermöglichen, das geht sich nicht aus. Und ich denke, Österreich kennt eigentlich nicht negativ, ja, sondern positiv dastehen, wenn man sagt, weil ich finde, es wirft kein gutes Licht auf Österreich, wenn man offen nachvollzieht, dass Österreich seine regionalen Vereinbarungen im Rahmen der OECD nicht erfüllt. Ja, als derzeitiges Vorsitzland der OECD, als Gastgeberland der OECD und gleichzeitig die eigenen Empfehlungen nicht erfüllt. Das will ich den Spieß umdrehen und sagen, wir sind ein Rollenmodell, ja, das, und das zeigt sich auch im Detail des demokratischen Prozesses und wir zeigen den anderen Ländern, dass wir das auch können.
Mhm. Bitte fragen, zweimal bitte darüber.
Guck mal, man hat jetzt den Eindruck, dass in den Wahllokalen Vertreter der Parteien werken und schauen, dass da möglichst in ihrem Sinn was weitergeht. Mhm. Meine Meinung ist, und da bin ich auch ein bisschen gegen Ihre Aussagen eingestellt, die Durchführung der Wahl ist eine Frage des Staates, der staatlichen Organe. Mhm. Beobachter, ja. Durchführung, Entscheidungen, ist die Stimme gültig, ist die Stimme nicht gültig und Ähnliches, ist eine Amtsfunktion.
Ja.
Diese Ansicht möchte ich ganz intensiv vertreten. Ich habe einmal den Eindruck gehabt, das ist allerdings schon längere Zeit her, bei der Wahl ist doch gemauschelt worden, dass nur so stinkt. In unserem privaten Kreis haben wir gefragt, was hast denn du gefeiert und so weiter. Der Kandidat, der bei uns weitaus führend gewesen ist, ist verschwindend am Ende gewesen in seinen zugeordneten Stimmen. Mag vielleicht ein falscher Verdacht sein, oder vielleicht sogar sicher, aber es bleibt der schale Nachgeschmack. Ich habe mich bei der letzten, ich glaube, es war die Bundespräsidentenwahl, beworben als Helfer.
Ja.
Das hat man huldvoll angehört, hat mir gesagt, ja, schicken Sie uns die wesentlichen Daten, was haben Sie, Schulbildung, dies und jenes.
Ja.
Bin aber nicht geholt worden.
Okay.
Es hätte mich aber gewundert und widerspricht ja eigentlich meiner Ansicht, wenn man mich geholt hätte. Ich bin Staatsbürger, bin Zivilist, Pensionist, aber kein staatliches Organ. Da hätte man mich zumindest einschulen oder vereidigen, was immer was wissen, dass ich staatliche Funktionen übernehmen könnte. Es ist nicht dazu gekommen.
Frage? Aufklärung.
Die Frage
okay.
ist eigentlich schon gestellt.
Ja. Alles klar. So.
Staatsfunktion.
Da bin ich. Ich glaube, wir sind uns ganz einer Meinung. Und Sie haben das schon sehr schön beschrieben. Es gibt im Wahllokal mehrere Funktionen. Ja, es gibt die Durchführung, ja, es gibt Kontrolle und es gibt womöglich unabhängige Beobachtung. Über die Beobachter haben wir jetzt schon geredet. In Österreich gibt es auch die Möglichkeit, und das ist etwas anderes als Beobachtung und etwas anderes als die Durchführung, gibt es die Wahlzeugen. Ja, und die Wahlzeugen sind parteilich nominiert. Das ist ein Kontrollmechanismus im Wahllokal, der aber im Vergleich zu unabhängiger Beobachtung nicht unabhängig ist, weil die parteiliche Interessen haben. Und in Österreich erlaubt das Gesetz, dass die Parteien ihre eigenen Leute dorthin schicken zum Schauen. Das ist eine super Praxis und das ist auch international weit verbreitet. Aber ich bin ganz Ihrer Meinung, dass die Wahldurchführung ja, eine kritische Amtshandlung ist, die von Behörden durchgeführt werden sollte. Ja, und die von Behörden geleitet wird. Ja. Bei uns ist es so, dass der Wahlbeisitz sie auf der Basis der letzten Nationalratsergebnisse mit Vertretern politischer Parteien akquiriert. Ja. Das könnte man anders machen. Das könnte sein, dass das vielleicht ein Mischsystem wird, ja, wo teilweise Parteien drinnen sind und andererseits Beamte. Und dass unter der Aufsicht und unter der Übersicht von Beamten dann auch andere Personen da mitarbeiten können. Eben beispielsweise Studierende, Jungwähler, Bürger, so wie Sie, die interessiert sind, dass sie da mitmachen. Ja, unter der amtlichen Leitung der lokalen Wahlbehörde. Und die Leute, die das dann machen sollen, die sollen einheitlich trainiert werden. Wahlbeisitzer haben in Österreich mittlerweile E-Learning-Module, die kriegen das alle zugeschickt per Link und die klicken das dann durch und können sich das anschauen. Ich weiß nicht, inwieweit das wirklich immer persönlich trainiert wird, aber das ist auch was, das machen andere Länder anders. Ich lebe derzeit in Deutschland, in Wiesbaden, und bei meinem Eintrag in den Wiesbadener Melderegister bin ich gefragt worden, ob ich Interesse hätte, mich an der Wahldurchführung zu beteiligen. Und ich habe ein Kreuzl gemacht und gesagt, ja, das interessiert mich, das ist genau meins. Und eineinhalb Jahre später habe ich einen Brief gekriegt von der Wiesbadener Wahlbehörde, die mich dann aufgefordert hat, die haben mich dann gefragt, bin ich verfügbar am kommenden Sonntag? Und ich habe gesagt, ja, bin ich. Und dann habe ich eine Einladung gekriegt zu einem Training. Und das sind Leute, die dort wohnen, die das teilweise schon jahrelang machen, die müssen nicht Beamte sein, aber unter der Anleitung von Beamten führen Bürger und Bürgerinnen die Wahlhandlung durch und werden dafür vorbereitet. wenn sie nicht kommen, obwohl sie schon nominiert sind, müssen sie sogar eine Strafe zahlen. Ja? Wie gesagt, die Auszählung ist dann öffentlich.
Jetzt muss ich mal nachfragen.
Bitte.
Wir haben ja auch eine Schulung.
Ja.
Bei unserem Beisitzer,
ja.
Ne?
Ja.
Genau. Und weil der Herr Gruber war der Name, glaube ich, ne? Gesagt hat, so ein bisschen, wir hätten ganz was anderes gewählt, das war so ein bisschen Unterton, ob da nicht ein bisschen was passiert ist. Ja. Jetzt ist aber unser System schon ein solches, wo sich die Parteien durch ihre Beisitzer gegenseitig auf die Finger schauen. Ne? Also hier ist schon ein Kontrollmechanismus drinnen, oder nicht?
Im Prinzip.
Kann es so etwas passieren? Glauben Sie, dass in österreichischen Wahllokalen so etwas wie eine Wahlfälschung, die hier im Raum steht, passieren könnte?
Vielleicht sollte man das ein bisschen ins weitere Publikum ausweiten, diese Frage. Glauben Sie, dass sowas passieren kann? Wann auf der Basis der vergangenen Nationalratsergebnisse der Wahlbeisitz nominiert wird und es bestimmte Mehrheitsverhältnisse gibt. Ja, machen wir Abstimmung,
ist sehr lustig, Verschwörungstheorien, ja. immer klasse. Wer glaubt denn, dass in österreichischen Wahllokalen, sagen wir Nationalratswahl, hier zugunsten einer oder anderen Partei etwas geschoben wird? Sag jetzt einmal, wir sind bei 10%, 10-12%. Mhm. 15%? Ja. Genau, jetzt.
Ja.
Aha.
Was ist das? Die Liste? Ja, das ist ein Modell, das wahrscheinlich für Trainingszwecke verwendet wird. Aha. Aha. Okay. Wo haben Sie das her? Okay. Es ist, glaube ich, nicht so sehr die Frage, wie weitflächig das passiert. Ich glaube, das Publikum hat gezeigt, dass ein grundsätzliches Vertrauen in die Wahldurchführung besteht und die können wir in Österreich auch haben. Und zu einem gewissen Grad hat das Urteil des Verfassungsgerichtshofes letztes Jahr dann auch ja doch wieder dazu beigetragen, dass im Endeffekt das Vertrauen wieder ein bisschen mehr hergestellt worden ist. Das war ja eine Motivation des Gerichtshofs. Aber wir haben auch gesehen, dass bei 10-20%, ja, da die Hand nach oben geht. Und ich glaube sehr wohl, dass es besonders in kleineren ländlichen Gemeinden möglich ist. Mhm. Und dafür gibt es Beispiele. Ich kann ja das Jahr jetzt nicht mehr sagen, aber innerhalb der letzten 4-5 Jahre kann es da Fälle geben aus dem Burgenland, wo sich der Bürgermeister im Nachhinein selbst angezeigt hat wegen Wahlfälschung. Solche Fälle gibt es in Österreich auch. Die passieren nicht überall, aber es passiert.
Also wurden nur 2-3 Leute da um die Urne sitzen?
Sie wissen doch, Herr Buttinger, Sie sind auch Oberösterreicher, wie das ist am Land.
Also wenn ich in mein Wahllokal gehe, in Wölster sind immer 8-9 Leute, die sich gegenseitig auf die Finger schauen.
Ja, das ist vielleicht in Wölster so, aber wenn Sie jetzt irgendwo am Hausruck sind oder irgendwo im Mühlviertel und es ist eine kleinere Gemeinde und die wollen alle gemeinsam nach der Kirche und die meisten wollen eh das Gleiche und der Herr Bürgermeister steht beim Eingang und sagt, du machst eh der Kreuzl richtig. Ich glaube, da ist einiges an impliziter Einflussnahme möglich. Das muss nicht sein, dass da jetzt jemanden, wem den Stimmzettel wegnimmt und dann seine eigenen Kreuzel macht. Ja? Und aber die implizite Einflussnahme, gerade in Landgemeinden, aber eines der Gründe für die Aufhebung der ersten Durchführung der Stichwahl im letzten Jahr war ja das Ausmaß der Unregelmäßigkeiten. Und weder beim Einspruch seitens der Kanzlei Böhmdorfer und weder im Urteil seitens des Verfassungsgerichtshofs steht da irgendwo das Wort Manipulation. Deswegen hat es den Einspruch nicht gegeben und deswegen ist nicht aufgekommen worden. Aber was auch im Laufe dieses zweiwöchigen transparent geführten Prozesses mit eingehender Zeugenanhörung aus 14 Wahlbezirken quer durch Österreich zutage gekommen ist, dass es ein Ausmaß an Unregelmäßigkeiten gegeben hat, mit denen nicht einmal, also gerade nicht die Verfassungsrechtler gerechnet haben. Und das in dem einen Wahllokal die Wahlkarten am Tag vorher, im anderen am gleichen Tag, im anderen am Tag nachher auszuhören.
Es hieß aber immer, ohne dass das Ergebnis verfälscht worden wäre.
Ja, und da wird es jetzt interessant, weil da kommen wir in die und ich sag's klar, ich bin kein Jurist, ja, in die doch juristischen Untiefen dieses Verfassungshofgerichtsurteils, ja, war es gerechtfertigt oder nicht, weil es hat weitreichende Konsequenzen. Und der Gerichtshof hat klar gesagt, es gab keine nachweisbare Manipulation. Aber die Möglichkeit, die alleinige Möglichkeit der Manipulation reicht aus, um, das war eines der beiden Gründe, um das Urteil um den Wahlausgang anzufechten und aufzuheben. Und das war nicht unangefochten, auch unter Verfassungsrechtlern, wie Sie nur wissen vom letzten Jahr. Und es hat namhafte Statistiker gegeben, die sich gegen dieses Urteil ausgesprochen haben. Der Herr Professor Neuwirth und sein Kollege, Mathematiker aus Wien, die haben das berechnet. Ja? Und sie haben gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass da eine tatsächliche Manipulation stattgefunden haben könnte, ist so groß, wie wenn einer in der Nacht von Salzburg nach Wien fährt und irgendwann schießt er beim Fenster auf und trifft eine Schnur. So hoch war die Wahrscheinlichkeit.
Nein, aber es war schlampert, das war klar.
Genau, aber wie hoch die Wahrscheinlichkeit war, war die Frage. Und das war dann wirklich ein wissenschaftliches Thema und ist es nach wie vor. Hätte der Verfassungsgerichtshof die Wahrscheinlichkeit, ja, der Manipulation mit einbeziehen müssen oder nicht? Und der Gerichtshof hat ganz klar gesagt, es geht ums Prinzip. Und deshalb hat es erstmals in Österreich seit 1945 zu einem Präzedenzfall geführt. Es sind vorher schon teilweise Wahlergebnisse in Österreich aufgehoben worden, aber nie eine ganze Wahl. Allgemein und umfassend auf dem ganzen Bundesgebiet.
Jetzt möchte ich noch eins nachfragen, bevor Sie dran kommen, weil, wenn ich Sie schon da habe, glauben Sie, dass die FPÖ das schon länger vorbereitet hat? Diesen Einspruch von Böhmdorfer? Das ist ja spannend, ne?
Wissen Sie, Wahlbeobachter zeichnen sich dadurch aus, dass sie unparteiisch und unabhängig sind, ja? Deswegen macht man das jetzt ein bisschen schwierig, diese Frage zu beantworten. Ich glaube, Parteien als solche bereiten sich auf das vor und bereiten die Möglichkeit vor. Die müssen das nicht immer aus der Lot ziehen, was nicht notwendig ist. Aber ich glaube, sie haben was in der Lot. Und das tritt dann zutage, wenn die Ergebnisse knapp sind. Okay. Und letztes Jahr war es einfach ganz klar so, dass die Ergebnisse sehr knapp waren zwischen 49,3 oder 49,7 und 50,03. Und das Ergebnis, den Ergebnisunterschied nur Briefwähler ausgemacht haben. Und die Unregelmäßigkeiten alle bei der Briefwahl aufgetreten sind. Ja. Und ich glaube, da ist es gar nicht so die Parteifarbe, die da ausschlaggebend ist. Ich glaube, viele Parteien könnten so reagieren und deswegen glaube ich auch, dass es, und deshalb ist danke wieder für die Frage, deswegen sind Wahlprozessformen auch so wichtig, weil es kann uns wieder passieren. Und bei der kommenden Nationalratswahl ist es vielleicht nicht der Platz Nummer 1 oder Nummer 2. Aber wenn ich mir derzeit anschaue, wie viele verschiedene Listen wahlwerbend sind, und dass es bei mehreren um den Einzug geht. Mhm. Und da geht es dann darum, bin ich jetzt knapp unter 4% oder bin ich knapp über 4%? Und diese Frage könnten Sie mehrere wahlwerbende Listen unterschiedlicher Couleur stellen. Und deshalb kann uns das wieder passieren. Und das Urteil vom vergangenen Jahr hat einen Präzedenzfall geschaffen, der eigentlich dazu einlädt, ja, weil es jetzt Judikatur ist, ja, der jetzt auf Basis der jungen Judikatur vom vergangenen Jahr dazu einlädt, genau das Gleiche wieder zu versuchen. Und wenn wir da in der Schleife reinkommen, die womöglich über Jahre dahin geht und Wahlergebnisse immer wieder angefochten werden, weil einer Bedenken hat, dann haben wir ein Problem.
Ja, dann haben wir einen Schaden in der Demokratie.
Weil dann haben wir wirklich einen Vertrauensverlust in den Prozess, wenn man ständig das Gefühl hat, es funktioniert nicht. Und deshalb muss man sie gründlich über notwendige Wahlreformen Gedanken machen.
Alles klar, danke. So, so ist es schon lang.
Ja, wenn wir schon über konkrete Sachen reden. Also ich bin auch im politischen Umfeld auch ja. unabhängig.
Ja.
Und weil das Beispiel mit der Bundespräsidentschaft zwar gerade gefallen ist, ich bin auch der Meinung, dass ich habe das sehr genau beobachtet und verfolgt. Und bin auch der Meinung, dass das eigentlich ein Fehlurteil war, weil eben dadurch, dass gesagt worden ist, rein wenn die Möglichkeit besteht, muss man es wiederholen. Wie Sie das richtig oder Sie jetzt das richtig gesagt haben, das öffnet halt Tür und Tor für alles. Das ist halt für einen Fehler. Es ist meiner Meinung nach ist auch ein anderer Fehler passiert, der eigentlich gar nicht medial diskutiert worden ist, aber was meiner Meinung nach eigentlich gar nicht geht, ist, dass das passive Wahlregister aktualisiert worden ist. Mhm. Und aber eigentlich das Aktive nicht.
Aha.
Und das passt eigentlich nicht zusammen, weil wenn man es jetzt genau nimmt, müsste man sagen, es gibt Personen, die in der Zwischenzeit, also es ist, ich sage es so, bei der Wahl ist so genau zugegangen, dass man sagt, dann kann man auch auf andere Sachen genau schauen. In dem Fall ist die Wiederholung wieder normalerweise von 2 Wochen angesetzt. In dem Fall war die Wiederholung so spät, dass in der Zwischenzeit ja Personen 35 geworden sind, die jetzt auch antreten hätten können. Oder gleichsam wird der Bundespräsident ein halbes Jahr später angelobt. Das heißt, die nächste Wahl verschiebt sehr wieder um ein halbes Jahr. Also es ist eigentlich eine Problematik, die da ausgelöst worden ist, die eigentlich nicht geht, meiner Meinung nach. Also ja, und wie gesagt, durch das mit der Möglichkeit ist es, wie das definiert worden ist, ist es echt problematisch. Zum Wahlbeisitzer ist auch schon ein bisschen was gefallen. Da habe ich auch eine interessante Anekdote. Ich habe nämlich auch vor 10 Jahren mal sowas gemeldet in der Gemeinde. Das war im ländlichen Raum. Und habe auch das Angebot gestellt, sozusagen, ich würde mich da gern melden, einfach weil mich das interessiert. Das ist mir so ähnlich gegangen wie Ihnen. Die haben dann gesagt, naja, für welche Partei? Habe ich gesagt, ich habe keine Partei. Und dann ist hat das irgendwie verlaufen. Und auch nur ein konkretes Beispiel dazu. Weil es Kassen hat mit Manipulation. Ich persönlich glaube, wenn es über 6 Millionen Wahlberechtigte gibt, kann man davon ausgehen, dass immer irgendwo ein Fehler passiert und dass irgendwo manipuliert wird. Vielleicht sind es nur 2 oder 3, aber irgendwas wird wahrscheinlich sein. Konkretes Beispiel auch noch, das war da, wo ich aufgewachsen bin. Da war bei einer Wahl, war kein Kugelschreiber drinnen in der Wahlzelle, sondern ein Bleistift. Und dann habe ich gesagt, warum ist da ein Bleistift drinnen? Weil da kann man genauso gut einen Kugelschreiber einlegen und es macht da keinen Unterschied. Und ich weiß, es ist einfach nur sicherer, dass da nichts manipuliert worden ist. Aber die haben das dann zumindest ausgetauscht und beim nächsten Mal bei der Wahl ist dann ein Kugelschreiber drinnen gewesen, was ich recht gut gefunden habe.
Gibt es eine Frage, die Sie stellen wollen?
Ja, vielleicht eine andere Frage. Und zwar Wahlbeobachtung ist ein bisschen ein Thema. Beschäftigt Sie euch auch, Sie haben gesagt, ein bisschen in andere Richtungen würde interessieren, wie ob Sie euch beschäftigt in so Sachen wie, soll man das Vorzugsstimmensystem ändern oder soll man da sozusagen was ansetzen? Und dann halt auch in Richtung E-Voting, was ganz kurz gefallen ist. Das gibt es in Estland, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Und das wird immer recht gelobt von manchen Seiten. Und da habe ich auch ein bisschen recherchiert, schon einiger Zeit und habe eigentlich dann gesehen, dass das eigentlich von viel total kritisiert wird, dass das eigentlich überhaupt nicht sicher ist und dass das eigentlich für Manipulation auch total anfällig ist.
Okay.
Und da würde mich auch noch die Meinung vielleicht kurz interessieren.
Vorzugsstimmen und E-Voting.
Ja, das waren jetzt einige Themen. Gell? Vielleicht noch ganz kurz zu den Kugelschreiber. Sie glauben gar nicht, wie viele Kugelschreiber das so ein Wahltag gebraucht werden, ja? Weil die ständig verschwinden.
Aber die stecken einmal.
Danke, Herr Budinger. Haben es bei den Nachrichten keine, oder?
Nein, aber das ist allgemein gut, so wie Feuerzeug. Das ist so jedermanns Besitzrecht.
Das besprechen wir vielleicht nachher noch. Aber das Thema des aktiven und passiven Wahlrechts, letztes Jahr bei der Stichwahlwiederholung. Ja, schauen Sie, wenn man das wirklich so aufmachen würde, dass dann neue Kandidaten zur Debatte stehen, dann hat man eine neue Wahl. Dann hat man eine neue Wahl, das dauert recht lang, das kostet recht viel. Und was gemacht worden ist, und das habe ich sehr gut gefunden, dass das gemacht worden ist, ist dass ein neuer Stichtag festgesetzt worden ist. Ja? Und dafür hat es eine Gesetzesänderung gebraucht, weil es in Österreich noch nie vorher eine Bundespräsidenten-Stichwahlwiederholung gegeben hat. Ja? Das hat keinen Rechtsrahmen gegeben. Das heißt, es hat einen neuen Stichtag gebraucht, damit der Wählerregister aktualisiert wird, die Verstorbenen rauskommen und die Jungwähler reinkommen. Und da waren sich alle Parlamentsparteien einig, außer eine wahlwerbende Gruppe, die einen Kandidaten im Feld gehabt hat und die dann da doch nicht mitgestimmt hat. Aber zu Ihren beiden Fragen, ganz kurz beides anzureißen, das Wahlsystem. Ja, Wahlsystemdebatten hat es in Österreich im Laufe der letzten Jahre und Jahrzehnte immer wieder gegeben. Vor einigen Jahren war das die Initiative Mehrheitswahlrecht beispielsweise. Ein Wahlsystem, ein System als solches wirklich zu verändern, ist unglaublich schwierig, weil es wirklich an das Eingemachte der Sitzverteilung geht. Und es hat in Österreich immer wieder Debatten drüber gegeben und da eine Mehrheit zu finden, ja, nämlich eine Verfassungsmehrheit, um das zu ändern, ist schwierig. Aber Teilbereiche waren leichter zu verändern, wie zum Beispiel die Vorzugsstimmen. So wie wir das Vorzugsstimmenwahlrecht jetzt haben in Österreich, ist es relativ ineffizient, weil es kaum genutzt wird. Und Vorzugswahlstimmkämpfe kaum gefördert werden. Es hat in den letzten 20 Jahren nur sehr wenige Fälle gegeben, wo sehr prominente Politiker wirklich eine Vorreihung durch die Vorzugsstimme erreicht haben. Das waren beispielsweise der Ottmar Karas von der ÖVP oder der Josef Czapp von der SPÖ und einige andere, aber es waren nicht viel. Und es ist durch die Listenzugehörigkeit an die Parteizugehörigkeit gebunden. Ja, wir finden, das sollte eigentlich aufgemacht werden, dass unabhängige Kandidaten einen kräftigeren Mitbewerb haben konnten. Das war interessant. Ne? Und dass die Vorzugsstimmen dann auch wirklich was zählen. Das andere, E-Voting. Ein beliebtes Thema. Wird immer wieder von unterschiedlichen Politikern und Parteien bemüht. Ich glaube, zuletzt war die ÖVP, die sich letztes Jahr mal in diese Richtung geäußert hat und dann doch wieder nicht. Wie Sie richtig gesagt haben, gibt es in Europa ein Paradeland, ja, wo alle europäischen Wahlbehörden immer wieder aus Studienreisen hinfahren. Ja. Und das ist Estland, das jetzt schon seit einiger Zeit E-Voting eingeführt hat, also eine ganze elektronische Durchführung der Wahl. Übrigens gibt es einen Österreicher, der Robert Grimmer, der führend in diesem Bereich ist und der mittlerweile in Tallinn unterrichtet. Aber ich bin gegenüber E-Voting sehr skeptisch, weil was du zuerst hast mit der Einführung von E-Voting ist Transparenzverlust, nicht Transparenzstärkung. Weil die Leute können von außen nicht sehen, was da passiert. Das heißt, du brauchst schon mal grundsätzlich ein sehr hohes Maß an Vertrauen in den Wahlprozess, wenn du das einführen magst. Das heißt, in Ländern, wo grundsätzliches Vertrauen in die Behörden ein Thema ist, kann das überhaupt nicht funktionieren. Und es hat aber auch was mit Technologienähe von Wählern und Wählerinnen zum tun. Ja? Und da gibt es auch unterschiedliche Praktiken, auch aus anderen Lebensbereichen. Ja? In Dänemark zahlt kaum wer mehr mit Bargeld. Ja? Österreich ist immer noch eine Cash Economy. Da gibt es einfach starke Unterschiede. Aber wenn es ums Wählen geht, bin ich selber eher konservativ und finde Papierwege auch nachvollziehbar, ja, wenn es Papierstimmzettel und Papierformulare gibt, wenn es irgendwo Probleme gibt, die kann man immer nachziehen. Ja. Und ich glaube, es ist nach wie vor, und geben Sie mal Ihre Meinung dazu, aber ich glaube, es ist nach wie vor in Österreich so, dass viele Leute, vielleicht auch gerade ältere Wähler, einfach einen Bezug zum Wahllokal haben und zu dem physischen Akt von einem Stimmzettel, dass man den in der Hand hat und da ein Kreuzel drauf macht. Und das einfach durch elektronische Verfahren zu ersetzen, kann problematisch sein. Ein Teilbereich der Wahl, wo ich mir denke, es wäre wert, dass man zumindest drüber nachdenkt, in den nächsten Jahren, wäre für die Auslandswahl. Weil da könnte man vielleicht wirklich zu einer Kostenersparnis kommen und zu effizientere Wahlwege, aber es ist nicht unproblematisch.
Wenn wir schon gerade beim Ausland waren, möchte ich eines fragen. Die, ja, ha. Das ist Morbig vorhin gewesen.
Soll ich ihn noch aufheben?
Nein. Fragen Sie.
Ich wollte nur ein Thema vorher aufgreifen, und zwar den Unterricht. Die Jungwähler haben im Lehrplan, mich hat es geschreckt, letzte Woche, kein Wahlrecht mehr drinnen, nur mehr Unternehmensrecht. Wenn, dann gibt es es nur in der BHS, Rechtskunde und Staatsbürgerkunde, in der AHS überhaupt nicht. Das heißt, Wähler wollen anscheinend, der Staat will nicht, dass Wähler sich damit auseinandersetzen und vor allem die Jugend sich mit dem Thema auseinandersetzt und eigene Gedanken macht. Zweiter Punkt war dann auch noch, wenn es unterrichtet wird, auch nicht von Fachkräften, sondern von völlig fachfremdem Lehrpersonal. Also es ist nicht gewünscht, dass irgendwer von extern kommt und einen Vortrag in der Schule hält und einmal die Schüler aufklärt, was ist deine Stimme überhaupt. Das Zweite war, ausgegangen ist die Wahlanfechtung an einem Sonderwahlsprengel, wo die Zahlen nicht übereingestimmt haben. Das war der erste Grund. Daraufhin wurde das näher angeschaut, auch die Auszählungen. Das zweite war Bezirkswahlbehörden, die nicht ordnungsgemäß zusammengesetzt waren, wo auf gut Deutsch Leiter der Bezirkswahlbehörde gesagt hat, am Sonntag habe ich frei, es interessiert mich, Punkt, Punkt, Punkt. Dann, wie mit den Stimmen umgegangen wurde, Briefwahlen in der Woche davor mit der Post gekommen, aufgerissen, in ein Büro gelegt. Da ist es wirklich um Grundrechte gegangen. Ich muss dazu sagen, ich bin bei keiner Partei dabei, nur ich bin ein Urdemokrat, weil, Entschuldigung, wenn die Urgroßeltern leben lassen mussten für unsere Freiheit, sehe ich das so, das Wahlrecht ist eines unserer höchsten Güter und wir sollten darauf achten. Steht vielleicht im Raum, ob jemand, der eine Bezirkswahlbehörde ist, vielleicht nicht auch strafrechtlich einmal verantwortlich ist für die hoheitliche Tätigkeit, die er macht, er hat eine amtliche Tätigkeit. Wir können nachher dann über die Wahlanfechtungen, über diese Sachen vielleicht noch ein bisschen reden. Ich habe das seit über 30 Jahren, beschäftige ich mich damit, habe es selbst erlebt, eine meiner ersten Wahlen, Briefwählerin, bin zur Gemeinde gegangen, Bürgermeister nimmt Taschenfeitel raus, reißt das Wahlkuvert auf und sagt, gib's in ein anderes Kuvert hinein. Ich habe dann auch gesagt, wollt ihr es vorher schon lesen oder darf ich es noch in die Urne schmeißen? Das heißt, das Problem ist, wie mit unseren Grundrechten umgegangen wird und das war, glaube ich, auch eines der großen Themen bei der Wahlanfechtung. Und vor allem, der Staat dürfte wenig Interesse haben, dass ein mündiger Bürger sich seine Meinung bildet. Das ist mein Grundproblem. Ich habe selbst ehrenamtlich jetzt einmal in einem Gymnasium spielerisch einen Wahlvortrag gemacht. Es ist erschreckend, wie wenig die Schüler wissen, aber sie haben ein Interesse. Und es soll sich jeder objektiv eine Meinung bilden können.
Okay, politische Bildung.
Mein Problem ist das, dass es einfach ohne Konsequenzen ist. Wir haben bei unserer letzten Wahlanfechtung ein eindeutiges Urteil gehabt, wer die Fehler gemacht hat. Für diese Personen hat es keine Konsequenzen. Das heißt, der Staat, die Gesellschaft geht nicht sehr sorgsam mit unserem Grundrecht um, was eigentlich ein sehr heiliges Gut ist. Und die Gleichwertigkeit der Stimme mit Ton schon herrschen, Wahlarithmetik, ist jetzt hier sehr kompliziert, aber wir haben keine Gleichheit der Stimmen. Das ist das Problem.
Okay, zwei große Komplexe. Schauen wir mal bei dem einen. Keine Konsequenzen.
Okay, also das Wahlsystem ist im Endeffekt immer eine Frage der Arithmetik. Also es gibt keins, das vollkommen fair ist. Es gibt einfach unterschiedliche Berechnungssysteme, die man sich im Vergleich anschaut. Und in Österreich hat man sich seit langem für Herr und Ton entschieden. In Deutschland ist es einmal angepasst worden, durch die Überhangsmandate. Ja. Und das kann wieder ein Thema werden, oder nicht? Haftbarkeit der Behörden war durchaus letztes Jahr ein Thema, weil sie für die Durchführung der Wiederholungsrunde manche Wahlbesitzer gar nicht mehr melden wollten. Obwohl es, weil es als eine Wahl, ja, und nicht mehrere, sondern als eine Wahl gegolten hat, verpflichtet worden, dass sie bis zum Schluss wiederkommen. Und manche haben Angst gehabt, dass sie als Wahlbesitzer rechtlich belangt werden für diese administrativen Unregelmäßigkeiten, obwohl ja das ihre Vorgesetzten teilweise so angeschafft haben. Also das war schon ein Thema, inwieweit das jetzt unter das Strafgesetz fällt. Ehrlich gesagt, das weiß ich nicht genau, aber das recherchiere ich sehr gerne noch. Zum Thema politische Bildung, also ich gebe Ihnen vollkommen recht, und ich gebe Ihnen vollkommen recht, was den Umgang mit Grundrechten betrifft. Ich glaube, da sind wir uns vollkommen einig. Zum Thema politische Bildung, was Sie beschreiben, ja und nein. Ich glaube, es ist ein Problem, dass auf der Ebene von AHS und ähnlichen Schulstufen, wo Jugendliche Erstwähler werden, es kein einheitliches Bildungsangebot gibt. Das ist vom Schultyp abhängig, das ist von den individuellen Lehrkräften abhängig und so weiter. Was es aber mittlerweile gibt, und das ist neu, seit dem Schuljahr 2016-2017, also seit letztem Jahr, mit Pilotphasen davor, ist ein verpflichtendes verpflichtende Module innerhalb des Fachs Geschichte und Sozialkunde in der zweiten Sekundarstufe. Das ist verpflichtend österreichweit eingeführt worden und innerhalb dieser Module gibt es ein Wahlmodul, das heißt Wahlen und Wählen. Und dafür gibt es vereinheitlichte Unterrichtsmaterialien, die vom Bildungsministerium approbiert sind, die man über das Zentrum Polis abrufen kann, die Lehrkräfte verwenden können. Aber ich glaube, es ist auch nicht verpflichtend. Das Angebot gibt es mittlerweile in der zweiten Sekundärstufe, so heißt es. Das Angebot ist da, die Lehrmaterialien gibt es. Es werden erst jetzt neue Schulbücher entwickelt, weil es erst letztes Jahr das erste Mal eingeführt worden ist. Aber, und ich finde es gut, dass das gibt, aber, und das spannt wieder das Thema zurück zu dem Problem, das Sie nennen, da sind Schüler, Schülerinnen üblicherweise 13 oder 14 und haben das einmal gehört. Aber wenn sie 16 wären, haben sie das Angebot womöglich nimmer. Und ich glaube, das ist das Problem.
Erinnert ich mich richtig oder falsch? Klar, Moment. Wurden ja nicht unter Kreisky eigentlich einmal dieser Attempt geführt, wir wollen politische Bildung als verpflichtendes Fach? Richtig?
Ich kann mich an das Thema erinnern.
Scheitert ja, aber am Widerspruch aber, von ÖVP, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere.
Ich weiß es nicht genau. Da bin ich zu jung.
Ich erinnert mich auch noch mehr sehr dunkel.
Ja.
Ne?
Da,
ja. Also das, was ich auch Ü1 kürzlich mal gehört habe, aber, sei unter Kreisky dieser Versuch gestartet worden,
aber deshalb, wurde aber abgelehnt damit. Deshalb haben wir das auch in unserem Vorschlagskatalog dazu genommen, weil Wahlen und Wählen eben nicht nur Prozess, administrative Prozessthemen sind und nicht nur legalistische Themen sind, sondern auch eine Frage der Medien sind und eine Frage der politischen Bildung. Und deswegen haben wir uns das auch näher angeschaut. Und es gibt ein paar total klasse zivilgesellschaftliche Initiativen in dem Bereich, die aber alle eher so ein bisschen alleinig agieren, auf Bundesländerebene. Aber ja, mir fällt es da glaube ich auch noch an vereinheitlichten Angebot für Erstwähler.
So, da gibt's ich glaube, da kann ich perfekt anschließen, weil ich bin nämlich so ein Angebot.
Ah ja.
Nämlich auch übers Zentrum Polis, die das organisieren, übers Bildungsministerium. Und es ist tatsächlich so, dass es nicht vereinheitlichtes Angebot gibt, sozusagen im Unterrichtsplan. Aber es gibt auch zusätzlich buchbar Workshops, die man buchen kann, das sind 3 bis 4 Unterrichtseinheiten und das wird eben vom Bildungsministerium finanziert und da gibt es einen Pool an Trainern, wie auch ich das zum Beispiel bin, also meins heißt zum Beispiel bewusste Politik, falls zufällig Lehrer da sind, gerne auch nachher fragen und da kann man das buchen und das ist auch kostenfrei für die Schulen. Das wird einfach vom Bildungsministerium gefördert, weil die einfach den Bedarf sehen und da offensichtlich auch eine gewisse Lücke zu einem gewissen Grad schließen wollen. Also da gibt es auf jeden Fall Sachen, aber ich bin auch vollkommen der Meinung, dass das einfach von Haus aus irgendwie drinnen sein muss. Ja.
Jetzt reden wir von AHS die ganze Zeit, Berufsschule.
Berufsschule ist auch. Also ich habe jetzt zum Beispiel meinen ersten Workshop am 28.09. und das ist mit Lehrlingen. Und da habe ich dann im Vorhinein gefragt, wie ist die Situation und da ist mir dann gesagt worden, okay, die starten halt eigentlich bei null. Also die wissen über politische Bildung eigentlich in dem Sinne noch gar nichts.
Haben wir Berufsschullehrer da? Berufsschulen haben das Fach politische Bildung.
Ah ja.
Ja, aber inwieweit dort Wahlen und Wählen explizit ja, thematisiert wird, kann ich Ihnen leider nicht sagen.
Aha. Wollen Sie was dazu sagen? Aha. Einen Blick, ich gebe Ihnen schnell das Mikro.
Ja.
Es ist aber nie wirklich parteipolitisch was thematisiert worden. Eher mehr wie, da verhält man sich bei einer Brandschutzübung oder so. Mittlerweile ist es wahrscheinlich anders, nicht mehr auch, aber es war halt damals vor 10 Jahren eben sehr sinnlos.
Ja, also es ist, soweit ich verstehe, ja, es ist institutionell verankert, ja, aber im Endeffekt ist es eine Frage des Curriculums, ja. Und der Lehrkraft.
Ja, das wollten wir damals verhindern, glaube ich. Aber mir ist vorhin die Frage, die mir runtergefallen ist, jetzt ist sie wieder da, weil wir sagten Ausland. Und wir haben in Österreich zurzeit ein Problem, das diskutiert wird, die Doppelstaatsbürgerschaft. Wie ist denn da Ihr Zugang? Ja. Kann es sozusagen für einen Menschen dann 2 Votes geben, weil man 2 Staatsbürgerschaften hat oder nicht?
Es hätte mich gewundert, wenn Sie es nicht wieder gefunden hätten, das Thema, Herr Buttinger. Die Doppelstaatsbürgerschaften, ja, Sie wissen es eh, warum das ein Thema ist, weil im Zuge der Durchführung des türkischen Referendums in Österreich bekannt geworden ist, dass es österreichische Staatsbürger gibt, die vielleicht oder wahrscheinlich aufgrund der Datenlage auch türkische Staatsbürger sind und plötzlich ja, für verschiedene Wahlprozesse stimmberechtigt wären. Ich glaube, das ist jetzt für unsere Wahlen weniger ein legales oder legalistisches Thema, sondern ein Thema des Wahlkampfes. Ja? Und das Thema der Doppelstaatsbürgerschaften, und das heißt, sind in diesem Falle hauptsächlich thematisierte türkische Doppelstaatsbürgerschaften, wird im Wahlkampf medial ausgeschlachtet, weil man dafür vielleicht Stimmen gewinnen kann. Ja? Ich glaube, es ist keine Frage des Wahlrechts. Es ist eine Frage des Staatsbürgerschaftsrechts. Und es gibt Fälle, wo Österreicher Doppelstaatsbürgerschaften haben können. Und es gibt Fälle, da geht's nicht. Das hat je nach, da gibt's die unterschiedlichsten Gründe. Abstammung, Elternschaft, Zuwanderung, was weiß ich. Also ich bin kein Experte für Staatsbürgerschaft, aber es gibt ja Doppelstaatsbürgerschaften. Okay. Ja. Wenn es die gibt, dann sind die Leute wahlberechtigt. Wenn es nicht hat, ist es nicht. Ob jetzt ein Wähler oder eine Wählerin gleichzeitig türkischer Staatsbürger sein kann, das hängt auch mit der Türkei zusammen. Ja? Und ich kenne mich beim türkischen Staatsbürgerschaftsrecht nicht aus. Aber ich denke mal, es kann Fälle geben, wo Menschen 2 Staatsbürgerschaften haben können, türkische oder nicht. Und solange der Mensch die österreichische Staatsbürgerschaft hat, ja, ist er wahlberechtigt. Punkt. Dass dann Wählerlisten, ja, von denen wir gar nicht genau wissen, was da drinnen steht, ja, die nämlich nicht für einen österreichischen Wahlprozess, sondern für einen türkischen Wahlprozess, der in Österreich stattgefunden hat, hergezogen werden, um die Staatsbürgerschaft von Leuten zu hinterfragen, halte ich für problematisch. Aber es ist ein interessantes Thema. Ja, es ist ein interessantes Thema, das bisher einfach nicht sehr stark thematisiert worden ist, das jetzt erst in die Medien gekommen ist. Die Bundeswahlbehörde hat sehr schnell auf das Thema reagiert und hat eine eigene Studie zu dem Thema beauftragt vom Herrn Professor Streczek in Wien und die sich eingehend mit dem Thema beschäftigt. Also die haben sich seitens der Bundeswahlbehörde und seitens der durchführenden Abteilung im Bundesministerium für Inneres da abgesichert, dass für den österreichischen Wahlprozess das keine Konsequenzen hat und haben das sofort extern untersuchen lassen. Aber es ist an sich ein interessantes Thema, das uns in unterschiedlichen Zusammenhängen wieder beschäftigen kann und wird in einer Welt, wo wir alle recht global sind und mobil sind und dann stellt sich die Frage, wo darf ich wählen und wo nicht. Ich bin in Deutschland wahlberechtigt für Kommunalwahlen. Mhm. Ja.
Okay. Aber für Bundestagswahlen nicht. Oder schon noch? Bitte? Gibt es bei uns umgekehrt schon Deutsche oder EU-Bürger?
Nein,
sind wir uns bei Kommunalwahlen schon wahlberechtigt oder nicht?
Wenn Sie hier den Hauptwohnsitz haben, sind Sie wahlberechtigt. Das heißt, ein Deutscher, der in Österreich einen Hauptwohnsitz hat, darf bei uns Kommunalwahlen wählen.
Ja, es ist immer wieder...
passiv, wie wir sehen, in Wien.
Ja, es ist immer wieder ein Thema, insbesondere für Europawahlen.
Ja, ja, ja.
Darf jetzt der Engländer oder Italiener, der seit 10 Jahren in Wien wohnt und arbeitet, in Österreich für die Europawahlen wählen? Ja, der vernäht. Mhm. Und ist nach wie vor ein Thema.
Ja, ja.
Ist nicht ganz geklärt.
Okay. Ja, Damen und Herren, gibt's noch eine Frage? Alles erschöpfend behandelt. Das ist gut. Das ist gut. Keine Fragen mehr sind. Dann darf ich mich erstens einmal ganz, ganz herzlich bedanken, Michael Liedauer, für diese profunden Auskünfte. Und ich darf Ihnen noch kurz die nächsten Veranstaltungen referieren. Montag, 25. September 1930. 4 Schläge pro Takt und keine Mogelei. Der Reinhard Winkler, Fotograf, klingt spannend, wie er das angeht. Und am Montag, 2. Oktober 1930, Reden mit dem oder den Bösen. Es geht um Friedens- und Konfliktforschung. Rainer Steinweg ist zu Gast, das ist ein Kepler-Salon in Kooperation mit der Friedensstadt Linz. Wenn Sie über das Programm noch was wissen wollen, es liegt auf, es gibt es auf der Webseite. Wir haben noch ein bisschen offen, wir können noch ein bisschen weiter plaudern. Lieben herzlichen Dank für Ihr Hiersein. Bleiben Sie noch ein wenig da. Danke sehr.